Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe heute die Dr. Soul mit am Start und sie ist eine echte Expertin für Female Empowerment und bei ihr geht es auch um das Thema, das Potenzial der Frau mal nach draußen zu bringen. Und wir haben uns heute einem Thema gewidmet, was tatsächlich sehr weit verbreitet ist und zwar das Imposter-Syndrom. Was ist das eigentlich genau? Welche Charaktermerkmale gibt es? Was hat das mit einer HPU-Stoffwechselentgiftungsstörung zu tun und mit welchen Tipps und Tricks kannst du deine limitierenden Glaubenssätze wieder auflösen? Wenn du das heute für dich angehen willst, das Thema und dein ganzes volles Potenzial endlich mal zu entfalten, dann bleib unbedingt dran. Das wird auf alle Fälle super hot. Das ist schon mal klar. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin heute hier mit der Soul am Start. Eine großartige Herzensperson, die ich über Instagram sehen und kennenlernen durfte, die auch schon in unserer Akademie für unsere Frauen einen wirklich exklusiven Vortrag gehalten hat zu ihrer Kernkompetenz. Soul, magst du dich mal ganz, 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 ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du und was ist dein Thema?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir über ein wichtiges Thema sprechen dürfen. Ja, ich bin, wie du schon gesagt hast, Sol und mein Thema ist Female Empowerment und Female Empowerment Coaching vor allem. Das ist so das, wofür mein Herz schlägt und das auch, was ich hauptsächlich an meiner Online-Akademie sozusagen mache und vermittle, durch die Ausbildung zu Female Empowerment Coach. Das heißt, das ist so mein Thema, dafür brenne ich. Und deswegen hatte ich ja auch die Masterclass bzw. den Workshop für deine Community gemacht, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Genau, und heute haben wir ja gesagt, wir sprechen über ein Thema, was sehr wichtig ist, was ich sehr häufig auch beobachte und natürlich auch selber kenne. Das Thema Impostor-Syndrom oder
Genau.
Impostor-Phänomen.
Genau.
Ich freue mich. Ich freue mich, weil ich denke, dass es sehr viele Menschen, nicht nur Frauen, sehr viele Menschen generell betrifft. Aber bei Frauen ist es so, dass ihnen der Umgang mit dem Phänomen hier und da etwas schwerer fällt, aufgrund von irgendwelchen Dingen, die wir gleich wahrscheinlich besprechen werden. Deswegen, ja, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch total. Ich habe ja lange überlegt, worüber können wir sprechen? Und es gibt so unfassbar viele Themen, wenn es um Coaching und Female Empowerment geht. Und ja, ich habe heute Morgen, habe ich dir gesagt, wir müssen unbedingt darüber sprechen. Selbst in meinem Business Mentoring merke ich das immer wieder bei meinen Frauen. Die haben einfach die beste Ausbildung in der Hand. Und dann kommt dieses Phänomen an den Alltag, dass sie überhaupt nicht ihre Erfolge sehen, sondern wirklich denken, ich kann ja eigentlich gar nichts. Und was ist, wenn herauskommt, dass ich doch nichts kann oder meine Frage nicht beantworten kann? Also schon allein dieser Glaubenssatz, ich bin erst eine Expertin, wenn ich auf jede Frage eine Antwort habe. Ja, vorher bin ich keine Expertin. Das sind so limitierende Glaubenssätze von bezaubernden Frauen, die ein unfassbares Wissen haben und sich dann einfach so klein halten. Da müssen wir einfach mal drüber sprechen und einfach Frauen da draußen, die jetzt diese Folge sich anhören, zu vermitteln, hey, ihr seid genauso gut, wie ihr seid und macht euch endlich sichtbar. Und du wirst uns heute mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp auch geben, wo wir vielleicht schon mal uns dabei ertappen, dass wir uns klein halten. Und vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Trick, den du uns schon mal mitgeben kannst, wie man da so ein bisschen sich rausholt aus diesem limitierenden Glaubenssatz.
Das machen wir.
Hast du mal Lust? Was sind denn so diese typischen Charaktermerkmale von einer Person, die das Imposter-Syndrom hat?
Aber vielleicht gebe ich vorher eine kurze Beschreibung, was überhaupt das Imposter-Syndrom ist, ne? Bevor wir
Genau.
dann auf
Absolut.
Subtypen eingehen, die sehr schön veranschaulichen, worum es geht. Also das Imposter-Phänomen bedeutet ja oder besagt ja, dass man sich wie ein Hochstapler fühlt, obwohl man erfolgreich ist. Also es ist jetzt nicht so, weil das Imposter-Phänomen wird ja auch das Hochstapler-Syndrom genannt. Heißt aber nicht, dass wir es mit echten Hochstaplern zu tun haben, also wirklich Menschen, die etwas vortäuschen, sondern das Imposter-Syndrom bezieht sich auf Menschen, die erfolgreich sind, die, ich sag mal so, absolute Granaten sind wirklich in ihrem Gebiet und dennoch an sich zweifeln und Angst davor haben, aufzufliegen. Das ist der Hauptunterschied. Und interessanterweise habe ich vor kurzem einige Dokus mir angeguckt. Einmal, also unter anderem von Adele, also von der Sängerin Adele und von Lady Gaga. Das sind ja beides wirklich krasse Frauen. Und da durfte ich wirklich feststellen in dieser Doku, dass sie auch mit dem Impostor-Syndrom oder Phänomen zu kämpfen haben. Vielleicht, ist Ihnen der Begriff nicht bewusst oder wie vielen anderen auch. Aber im Grunde geht es um das Gleiche. Adele hat einen Megapreis bekommen und sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dafür nichts getan. So als wäre ihr das einfach so per Zufall gegeben
Geflogen, ne?
worden, ne, zugeflogen, obwohl das natürlich nicht stimmt. Wenn man sich die Doku angeguckt hat, wusste man sofort, was los ist. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite diesen krassen Erfolg, auf der anderen Seite diese krassen Selbstzweifel. Oder zum Beispiel Lady Gaga, die vor einer der größten Aufführungen in ihrer Karriere stand und sich gedacht hat, oh Gott, ich fühle mich wie ein Versager. So, ne?
Ja.
Das heißt also, da hast du diesen Mismatch. Und abgesehen davon, warum habe ich diese Beispiele gebracht? Ich wollte damit sagen, dass es sogar die krassesten Menschen, die wir kennen, auch damit zu kämpfen haben, um einfach Hoffnung auch zu machen von vornherein, dass man, obwohl man Selbstzweifel hat, es wirklich weit bringen kann. Es geht nur darum, wie man damit umgeht. Um auf das zurückzukommen, was du sagst, um das Ganze ein bisschen fassbarer zu machen, da können wir auf die Subtypen eingehen, die sich zeigen oder die Formen sind, wie es sich zeigt, wenn man mit dem Imposter-Phänomen zu kämpfen hat. Und zwar haben wir einerseits den Perfektionisten oder die Perfektionistin. Ich schlage vor, der Einfachheit halber bleiben wir bei der femininen Form. Die Perfektionistin bezieht sich aber nicht nur auf Frauen, das möchte ich ausdrücklich sagen. Die denkt, sie ist nur dann kompetent oder gut genug, wenn sie alles zu 100% sehr gut kann. Das ist ja, wir wissen, glaube ich, alle, dass das ein Zustand ist, der nicht erreichbar ist. Und ich spreche jetzt nicht von Bereichen, wo es wirklich auf die Perfektion ankommt. Nehmen wir das Beispiel der Automobilindustrie, wo zu 100% sichergestellt werden muss, dass die Bremsen funktionieren. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht einfach um das eigene Gefühl bezüglich der Performance oder bezüglich der Standards, die man sich setzt. Im Sinne von, ich gebe mir erst dann die Note sehr gut, wenn ich zu 100% die Leistung erbracht habe oder die von 100 Punkten wirklich 100 Punkte habe oder oder fehlerfrei unterwegs bin. Ja,
Also quasi, wenn
das
es an einer Bedingung gekoppelt ist, ne? Wenn
ja,
und
genau.
dann, ja.
Und dann auch nicht irgendeine Bedingung, sondern Perfektion im Sinne von 100%, mindestens 100% und Fehlerfreiheit. Ein sehr hoher Standard. Ja, das ist die eine Form, wie sich das Imposterphänomen zeigen kann. Das andere ist, dass man den Anspruch hat, ein natürliches Genie zu sein. Im Sinne von, wenn ich etwas anfange, dann muss das so sein, dass ich es entweder sofort kann oder dann kann ich es eben nicht. Ja, das heißt, man hat auch da einen zu hohen Anspruch an sich selbst und gibt sich nicht den Raum zu wachsen. Ja, und in diesem Kontext ist zum Beispiel das Thema Growth Mindset, also ein Wachstumsmindset oder Wachstumsmentalität, sehr wichtig und hilfreich, wenn man es kultiviert. Weil die größten Genies aller Zeiten haben auch trainiert, haben ihr Talent trainiert. Einstein hat zum Beispiel gesagt, es gibt ein Zitat, das ich aber jetzt nur so sinngemäß wiedergeben kann, ich kann es nicht auswendig. Er sagte, ich bin so gut, weil ich länger es aushalte, an Problemen dran zu bleiben, weil ich einfach länger an Problemen dran bleibe. Ja, das ist das, was so sozusagen meine Leistungsfähigkeit oder meine Intelligenz ausmacht. Und nicht, weil ich es sofort lösen kann.
Ja, das Thema Durchhaltevermögen, ne? Das
Ja, genau.
Dranbleiben.
Durchhaltevermögen, absolut. Und auch üben und trainieren. Es gibt ja nicht umsonst den Spruch oder die Redewendung, Übung macht den Meister, ne? Und so
Das
ist es
stimmt,
auch
ja.
wirklich. Wenn ich an mich selbst denke, wenn ich heute zum Beispiel ein Demo-Coaching gebe, wo ich super locker und flockig sehr kraftvolle Coaching-Fragen stelle, denkt man, dass ich das von Anfang an so gekonnt habe. Nein, das stimmt nicht. Ich hab sehr viel dafür geübt und getan. Natürlich kommt da eine gewisse Gabe hinzu. Sagen wir, auf einer Skala von 1 bis 10 hatte ich die Gabe auf 3, ja. Aber durch das Training habe ich es auf 10 und in manchen Situationen auf 11 gebracht, ja. Aber es ist das Training. So. Das heißt also,
Viel
wenn man.
schwimmen, Fahrradfahren lernen. Also es ist
Ja,
ja alles, was wir
ja.
üben und lernen müssen, ne? Und da gibt es zig Beispiele im Leben, im
Absolut.
Alltag, dass es antrainiert werden muss durch die
So.
Regelmäßigkeit.
Es wäre genauso, wie wenn sich das kleine Baby als Standardanspruch setzt, ich muss sofort laufen können. Wenn ich aufstehe und den ersten Schritt mache, muss ich sofort laufen können.
Egal, das ist ein gutes Beispiel. Ist so, ja.
Da merkt man auch, es ist gar nicht böse gemeint, was ich sage, betrifft die auch mich selbst. Mir waren diese Dinge ja auch nicht schon immer bewusst. Aber es ist schon ein kindliches Denken oder diese Erwartung ist eine kindliche Erwartung. Deswegen darf man das nochmal reflektieren. Das andere ist, oder ein anderer Subtyp ist, und die gehen nicht auf mich zurück, sondern andere schlaue Menschen haben sich damit beschäftigt, ist die Superfrau, die von sich erwartet, und das ist ja bei Frauen heute insbesondere in der heutigen Zeit, ein Riesendruck, dass man von sich erwartet, dass man in allen Rollen super unterwegs ist, ne? Du bist eine super Mutter, du bist eine super Führungskraft, du bist eine super Unternehmerin, du bist eine super Ehefrau und eine super Tochter, eine super Schwester. Also es gibt ja unterschiedliche Rollen, die insbesondere Frauen auch erfüllen, aufgrund der Mehrfachbelastung, die aktuell noch so ist, ja. Dass zum Beispiel die Betreuung der Kinder so assoziativ immer mit Frauen verbunden wird, ne? Gut, das ist ein gesellschaftliches Ding. Aber da geht es um die Superfrau-Mentalität oder Erwartung, die man dann hat. Und wenn das dann gekoppelt ist mit der Perfektionistin, die sagt, okay, also erstens muss ich alle Rollen erfüllen. Zweitens muss ich alle Rollen perfekt erfüllen. Dann hast du einen Druck. Da würde ich sagen, da würde jeder Diamant drunter einfach kaputt gehen, ja.
Krank
Denn
werden.
Diamanten entstehen zwar unter Druck, aber wenn du zu viel Druck ausübst, dann
Ja.
machst du ihn kaputt, ne?
Und diese Menschen, jetzt kann ich noch mal eben einmal kurz aus meiner
Sehr gerne.
Perspektive sprechen, gerade Frauen, die perfektionistisch sind. Also ich habe jetzt gerade wieder was Großartiges dazu gelernt. Sul, danke schon mal. Und ich glaube, die
Sehr
Frauen da draußen sagen, oh,
gerne.
ich fühle mich so angesprochen gerade. Die haben dann, entwickeln irgendwann, können auch genetisch bedingt durch die Einflüsse der Mutter schon im Leib, können die eine HPU entwickeln. Das ist eine Stoffwechselentgiftungsstörung. Aber sie können sie auch im alltäglichen Leben erwerben. Und dann sind natürlich die Fragen, ja, wie erwirbt man denn eine Stoffwechselentgiftungsstörung? Und da hat man festgestellt, dass diese Frauen gewisse Charaktereigenschaften haben. Und das sind dann wiederum die Perfektionisten, weil die diesen hohen Anspruch haben und so viel innere Selbstzweifel haben. Und wir wissen selber, was das mit unserer körperlichen Energie macht, ne? Die dann irgendwann, wo der Körper sich dann Ventile sucht und dann in Form von körperlichen Symptomen ausdrückt. Hautprobleme, es werden gewisse Dinge nicht mehr vertragen. Man ist die ganze Zeit reizbar, also dieses Gefühl von gereizt sein. Man verträgt plötzlich bestimmte Lebensmittel nicht mehr oder kann Alkohol nicht gut abbauen oder gewisse Medikamente nicht. Man wird lichtempfindlich. Also und auch das, wenn man das mit Nährstoffen ausfüllt, mit Mindset-Training, dann kriegt man es hin, dass man die Stoffwechselentgiftungsstörung eventuell sogar auch wieder los wird. Also das passt total, was du sagst.
Ich hatte auch vor kurzem eine Podcast-Folge mit einer meiner ehemaligen Teilnehmerinnen in der Ausbildung, beziehungsweise Absolventinnen, Victoria Klopper-Pieper. Sie ist in der Frauenheilkunde unterwegs. Und das alles baut ja, wie du auch schon gesagt hast, einen Riesendruck auf. Und dann wirkt sich das natürlich auch körperlich aus. Und dann kann es auch zum Beispiel zu so einem Phänomen führen wie unerfülltem Kinderwunsch.
Na klar, der Körper hat die Energie nicht, um zu reproduzieren, weil er, ne, gar keine Kraft mehr dazu hat. Das ist evolutionsbedingt gewollt. Du brauchst Kraft und hat er die nicht, weil die Schilddrüse, weil zu viel Stress da ist, dann gehen die Nebennierenwerte runter. Wir haben zu viel Cortisol. Das ist Alarmsystem für unser Körper und dann sind wir nicht bereit zu reproduzieren, was auch gut ist.
Weil es in dem Moment nicht darum geht, sondern um andere Themen, die
Sich
vom
zu
Körper
retten.
als, ja.
Ja, man muss sich erstmal retten, bevor man irgendwie noch jemanden auf die Welt bringt. Man hat sein eigenes Leben nicht im Griff. Das muss man erstmal in den Griff bringen. Voll.
Das ist, also die Natur hat sich schon was dabei gedacht, ne? Ich finde das so erstaunlich. Früher waren mir diese Zusammenhänge nicht bewusst, aber seitdem ich mich damit beschäftigt habe, verstehe ich natürlich die Welt viel besser und warum wir im Leben so oder so auf die Umstände reagieren oder eben bestimmte Entscheidungen treffen oder nicht, ne? Die natürlich wichtig sind. Da haben wir noch zwei andere Subtypen. Das ist einmal die Expertin und dann die Solistin. Jedenfalls sind das, du hast gesagt, Charaktermerkmale. Ja, das sind teilweise Charaktermerkmale. Ich würde es etwas aufweichen und sagen, das sind Mindset oder Gedankenmuster, gedankliche Mechanismen und Verhaltensmuster, die man aber, jetzt kommt die gute Nachricht, die man aber aufbrechen kann, auflösen kann und nochmal kanalisieren kann. Weil wenn wir von Charakter sprechen, kann es sein, dass es sich für einige so fix anhört. Oder zum Beispiel, dass Menschen, die Wert auf Perfektion legen, die legen auch in der Regel sehr viel Wert auf eine hohe Qualität. So, und wenn man davon spricht, dass man so eine Charaktereigenschaft in Anführungsstrichen oder ich sage Verhaltensmuster durchbricht, dann kann es sein, dass sie Angst kriegen und sagen, nee, ich möchte nicht mit einer schlechten Qualität in Verbindung gebracht werden. Weißt du, was ich meine? Da
Ja,
kommen
ich
dann
weiß,
auch
was du meinst.
Ängste hoch, mit denen man dann arbeiten muss. Aber im Grunde geht es ja darum, die Balance zu halten. Ja, also ich kann verstehen, dass zum Beispiel eine Frau sagt, ich möchte eine gute Mutter sein, ich möchte eine gute Ehefrau sein und, und. Die Frage ist nur, wie setzt man Prioritäten und wie realistisch sind die Erwartungen und kann man bestimmte Erwartungen temporär hoch oder runterschrauben, also Prioritäten mit Prioritäten spielen, um da so ein bisschen Lockerheit reinzubringen oder Erleichterung, Entlastung, Leichtigkeit und so weiter. Es ist alles machbar, aber wie du schon gesagt hast, es hat viel mit Mindset zu tun, es hat viel mit Reflexion zu tun und erstmal damit, dass man überhaupt versteht, dass es das Phänomen gibt, aber dass man auch damit nicht alleine ist, das macht ja Hoffnung und dass man trotz des Phänomens sehr viel erreichen kann und dass man Entlastung schaffen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt und bereit ist, Veränderungen zuzulassen, ne?
Und in die Angst zu gehen, ne? Oder Dinge mal anders zu machen. Das ist ja diese Angst, ne? Plötzlich, man hat seine alten Gewohnheiten, hat man ja aufgebaut, weil die auf irgendwelche Glaubenssätze begründet sind. Und das ist dann irgendwann diese Komfortzone. Und wenn man plötzlich anders agiert, also aus seiner Komfortzone rausgeht, dann braucht man nicht erwarten, dass man sich sicher fühlt, sondern das ist immer mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Und wenn man was verändern will, dann muss man halt das Vertrauen haben, dass es gut wird. Und man muss auch sagen, hey, da gehört eine gewisse Angst dazu, weil unser Verstand ja wiederum, das ist ja, ne, unser Bewusstsein in dem Moment, der will natürlich nicht, dass da irgendeine Veränderung kommt. So, das ist halt erstmal, das triggert uns das, ne?
So ist es, so ist
Ja,
es.
genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit den Typen zusammenhängt, aber was mir öfters, also nicht so oft, aber zwei, dreimal schon begegnet war, dass ich mit Frauen gesprochen hatte, die dann halt gesagt haben, ja, ich weiß jetzt nicht, da ist mir ein Rechtschreibfehler aufgefallen und da und bei dem Videomaterial war dann das Ende schnell abgeschnitten und deswegen kann das ja nicht professionell und kompetent sein. So, ne, das war, was für ein Typ ist das zum Beispiel, der so kontrolliert ist und der dann für sich sagt, das muss so und so einen ganz hohen Anspruch haben. Und wenn das nicht gut geschnitten ist, dann ist diese Ausbildung oder dann ist dies oder das oder die Person ist nicht gut. Wem würdest du welchem Charaktertypen zuschreiben? Ist das der Perfektionist?
Ich hoffe ja selber auch so. Und was meinst du, wie mich das aufgehalten hat?
Ist, glaube ich, der. Und das sind
Das hat mich.
Frauen, wenn ich mit denen im halben Jahr sprechen würde, dann wären sie immer noch an der Stelle, weil sie sich genau an diesen Punkten aufreiben und keine Entscheidung treffen, weil sie im Außen Dinge sofort verurteilen, statt ihnen mal eine Chance zu geben und zu sagen, ey, das hat was mit mir selber zu tun. Vielleicht sollte ich an meinem Glaubenssatz darüber mal nachdenken, ob der richtig ist, weil sonst würde ich ja jetzt schon an einer ganz anderen Stelle stehen, ne?
Ist das?
Ja.
Was meinst du, wie viele Tippfehler und ich weiß nicht, was in meinen Unterlagen sind?
Ja.
Und dazu möchte ich jetzt ein Beispiel und dazu möchte ich eine sehr
Gerne.
schöne Anekdote erzählen. Die muss ich
Ja,
jetzt
bitte.
unbedingt loswerden. Und zwar, es handelt sich um eine Prüfung aus der Studienzeit. Ich habe ja Wirtschaft studiert und es war eine super krasse Prüfung, die ich abgelegt habe. Und am Ende der Prüfung, also wir haben alles abgegeben, unterschrieben, abgegeben. Ich komme raus und dann spreche ich mit den anderen. Das macht man ja häufig. Ne? Was hast du da rausgekriegt? Was hast du da rausgekriegt? Und dann ist mir aufgefallen, oh Mist. Ich habe da einen ganz, ganz blöden Flüchtigkeitsfehler gemacht. Ich weiß nicht, 40 plus 80 ist 110 oder so, ne? Und dann habe ich gedacht, Mist, gibt es da schon einen Punkteabzug? Dann bin ich sofort zum nächsten Computer und habe dann dem Prof geschrieben, so und so, Herr Professor so und so, ich habe den und den Fehler gemacht. Ich hoffe, es gibt nicht so viel Punkteabzug. So, er schreibt mir zurück, am Tag danach oder so, glaube ich. Liebe Frau Lewifat, ja, Sie haben da den Fehler gemacht und ja, es gab Punktabzug, aber Sie haben an anderen Stellen so gut gearbeitet, dass Sie Pluspunkte, also Zusatzpunkte gekriegt haben. Und jetzt pass auf, deswegen haben Sie insgesamt 16,5 von 15 Punkten erreicht. Also eigentlich mehr, als es eigentlich überhaupt gab, ja. Und eine bessere Note als 1,0 gibt die Prüfungsordnung nicht her. Ich dachte,
Das ist eine
yeah.
schöne Anekdote.
Und das ist wirklich das wahre Leben. Und diese Geschichte prägt mich und ich erzähle dir immer weiter. Es geht nicht darum, dass du fehlerfrei bist. Es geht einfach darum, dass du in dem, was du kannst, super bist. Und mittlerweile habe ich zum Beispiel, wenn es jetzt um meine Person geht, erkannt und angenommen, diese Schwäche, ich mache Flüchtigkeitsfehler. Egal, was ich tue. Das ist schon seit meiner Kindheit so. Keine Ahnung, ob irgendwann irgendein Krankheitsname dafür rauskommt. I don't know. Interessiert mich auch nicht. Aber guck mal, wie weit ich gekommen bin. Ja? Und diese Anekdote zeigt, wie ja wirklich eine reale Geschichte ist. Du musst nicht alles können, um eine exzellente Leistung abzuliefern. Also du musst nicht fehlerfrei sein, um mehr Punkte so zu bekommen, als es überhaupt gibt. Wenn du dich auf deine Stärken konzentrierst und da alles rausholst, dann kannst du kompensieren, das, was durch deine Schwächen fehlt.
Ja, boah, das hat richtig eingeschlagen, diese Anekdote. Die ist toll. Ist richtig, richtig schön.
Ist mir nicht umsonst passiert, damit ich es erzähle, ne? Und ich finde, das ist sehr kraftvoll. Und interessanterweise ist mir die Sinnhaftigkeit dieser Erfahrung Jahre später aufgefallen, dass ich gedacht habe, ja, ich muss nicht überall super sein. Wenn ich mich auf meine Stärken konzentriere, dann und da overperforme, was auf eine natürliche Art passiert, weil wenn du dich mit deiner Stärke positionierst, dann bist du voll drin und da machst du, da gibst du 120% und das fühlt sich für dich nicht schwer an, weil es ja deine Stärke ist. Und dann ist es jetzt überspitzt formuliert, scheißegal, ob es durch deine Schwächen es irgendwelche Punktabzüge gibt oder irgendwelche kleinen Defizite dadurch entstehen.
Und meine Anekdote ist, an dieser Situation, diese Menschen, die tatsächlich diesen Blickwinkel noch haben, ja, und das als Begründung sehen, also sich zu erklären, warum sie gewisse Entscheidungen treffen, das sind ja dann im Grunde genommen auch Geschenke für einen selber, weil diese Menschen hätte man vielleicht auch gar nicht haben wollen in der Zusammenarbeit. So, also kann man eigentlich auch diese Fehler, die man dann vielleicht auch hat und gemacht hat, zumindest in meinem Kontext, dann sogar ja auch feiern, weil man unbewusst damit ja auch Menschen authentisch anzieht. Zieht oder auch Menschen authentisch abstößt, die vielleicht gar nicht zu einem gepasst hätten. Das heißt, habe Mut zu Fehlern, ja, weil gerade dieses Unperfekte und gerade diese Fehler machen dich authentisch und bringen dir die Kunden, die halt, wo man einfach sagt, es ist ein Match, es passt einfach, die sind soweit. Man ist so, man passt zusammen, man kann zusammenarbeiten, die Basis ist da und jetzt kann was Schönes entstehen.
Das heißt,
So.
das kann ich nur zu 100% also unterstreichen, unterschreiben, wie auch immer du willst. Ich stehe voll dahinter, weil ich möchte ja natürlich auch mit Menschen zusammenarbeiten, die nicht auf meine Fehler fokussiert sind, sondern auf die Stärken, auf den Mehrwert, den ich bringe. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, es sind so fatale Fehler, ja? Davon sprechen wir nicht. Es sind wirklich Schwächen, die wie ein Tippfehler. Okay, aber du verstehst den ganzen Satz, ja? Wir können ja auch ganze Sätze und Textpassagen verstehen und lesen, auch wenn die Buchstaben, kennst du diesen Versuch, den man gemacht
Ja,
hat?
dass unser Gehirn das alles wieder richtig zusammenstellt. Also der Inhalt ist absolut verständlich. Ja, wir lesen manchmal Dinge, die falsch sind, richtig, weil unser Gehirn das ja schon alles richtig spult.
Absolut. So, und da ist eine Sinnhaftigkeit hinter. Es geht nicht darum, also unsere Lebenszeit, unser Gehirn oder unsere Gehirnkapazität, wie auch immer, ist nicht dafür da, in solchen Kontexten zumindest nach Fehlern zu suchen, ja, sondern einfach den Mehrwert rauszuziehen, den man rausziehen kann. Ich lerne ja auch, wenn ich in einer Weiterbildung oder in einem Kurs, wie auch immer, sitze, wo ich sage, ja, okay, also war jetzt nicht so meins, aber ich nehme trotzdem 20% mit. Oder ich nehme noch nicht mal 20% mit inhaltlich, aber auf der Metaebene nehme ich sehr viel mit. Das heißt, man kann immer etwas mitnehmen, wenn man einen konstruktiven Blick auf die Dinge hat. Und dann verbittert man auch nicht. Aber wie gesagt, ich kann es den Menschen nicht verübeln. Ich habe selber eine Zeit lang zu solchen Denk- und Verhaltensmustern tendiert.
Ich auch, ganz ehrlich, ich habe einen Intelligenztest damals also auf dem Gymnasium 12. Klasse hatten wir alle mal so einen Intelligenztest gemacht und ich war so aufgeregt, dass bei mir was ganz Doofes rauskam. Und danach habe ich mir die Geschichte erzählt, ich bin zu doof. Ich kann das nicht. Und ich wusste auch, dass ich in der Rechtschreibung, da passieren mir ganz häufig Fehler. Also Deutsch habe ich immer eine 3 gehabt, auch im Abitur. Ich war 3 war so, ist okay. Englisch war ich eine 1. Also ich konnte super gut Englisch. Umgangssprache, das war kein Thema, aber Deutsch hat mir nie Spaß gemacht. Und deswegen habe ich nie Texte schreiben wollen, Aufsätze, weil ich da immer Angst vor hatte. Und klar, zu einer Selbstständigkeit gehört es dazu, Texte zu schreiben, rauszugehen. Aber da habe ich auch immer gesagt, ich kann das nicht, ich bin zu doof. Und dann macht man es und dann kriegt man natürlich von außen die Rückmeldung. Rückmeldung, ja, du hast hier einen Fehler gemacht. Und am Anfang nimmt einen das schon etwas mit, weil man weiß, es ist halt meine Schwäche. Aber ja, Alternative ist gar nichts zu tun, bedeutet, es sieht dich keiner.
So
Ja, es
ist es.
kann dich keiner toll finden. Und das durfte ich halt auch lernen, dass man nicht auf das Feedback von außen angewiesen sein sollte, um zu sagen, ich habe was geschafft oder nicht, sondern dass man bei sich sein sollte. Und in dem Moment habe ich dann gesagt, ey, Nike, du feierst dich dafür, dass du es einfach gemacht hast. Ja, also, dass du den Content produzierst, du hast zwei Kinder, eigentlich hast du gar keine Zeit, du hast deine Praxis, du hast deine Online-Selbstständigkeit und ich schreibe meinen Content so, während mein kleines Kind unten, weißt du, an der Hose zieht. Ich sage, ich muss jetzt auf Abschicken drücken. Ich habe kein Korrekturlesen gemacht. Natürlich sind da Fehler drin, aber ich habe es gemacht. Andere Mütter sagen, ich habe keine Zeit dazu, diesen Content zu produzieren. Klar, sie warten darauf auf den perfekten Moment, wo sie alles fehlerfrei schreiben. Ich habe es einfach gemacht und das
Mega.
ist ein Mega-Learning einfach, wo ich sagen kann, Frauen, geht raus damit, unperfekt, geht in eure Angst rein und habt keine Angst vor negativem Feedback, weil das werdet ihr so oder so kriegen. Egal, je besser ihr werdet, desto schlimmer wird das Feedback. Da kommen wir gleich zum dritten Thema. Was für Übungen oder was für Techniken oder kannst du den Zuhörern etwas mit an die Hand geben, wo, wenn man sich jetzt reflektiert, erwischt und sagt, ertappt, was kann man machen, um da rauszukommen? Also wie kann man die limitierenden Glaubenssätze auflösen? Gibt es sowas?
Naja, klar, es gibt natürlich sehr viele limitierende Glaubenssätze, die mit dem Impostor-Phänomen zusammenhängen. Ich habe ja auch eine Masterclass dazu gemacht, da ist alles drin. Die kann man kaufen, den Link gebe ich dir mit. Limitierende Glaubenssätze, zum Beispiel wenn es jetzt um den Perfektionisten oder um die Perfektionistin geht, könnte lauten, ich darf keine Fehler machen. Und das hält uns natürlich auf. Ich mache es jetzt ganz plastisch. Früher, wenn ich zum Beispiel jemanden gesehen habe, der sowas Ähnliches gemacht hat wie ich oder etwas gemacht hat, wovon ich gedacht habe, ja, das würde ich auch gerne tun. So, und dann habe ich mir zum Beispiel, sagen wir, die Broschüre angeguckt oder die Kursmaterialien und habe da Fehler entdeckt. Und so der erste Gedanke war, das ist nicht professionell, ne? Das ist so das, was du gesagt hast. Ja, und das ist nicht irgendwie. Also da habe ich so rumgemeckert. Irgendwann habe ich angefangen zu sagen, okay, aber guck mal, sie ist weiter als ich. Und dafür wird es wohl einen guten Grund geben. Was würde passieren, wenn ich jetzt anfange, das Gute in ihrer Arbeit zu sehen und zu sagen, hey, die Fehler spielen jetzt nicht so eine große Rolle. Und was würde das mit mir selbst machen, wenn ich sozusagen es ihr erlaube, in Anführungsstrichen, dann würde ich es auch mir selbst erlauben. Also allein schon dieser Perspektivwechsel hat mir geholfen, meinen eigenen Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen, ein bisschen aufzuweichen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, irgendwann habe ich mir auch bewusst gemacht, wie viele krasse Menschen es gibt, die erfolgreich sind, die auch angesehen sind, die aber auch auf ihrem Weg Fehler gemacht haben und trotzdem so weit gekommen sind. Das heißt also, Fehler passieren, die kann man nicht vermeiden. Und gleichzeitig kann man wirklich auch große Erfolge feiern und es ist auch gut so. Ich als ein ganz einfacher Mensch, das war meine Anekdote zu diesem Prüfungsergebnis. Das heißt also auch, sich auch so ein bisschen umschauen, zu sehen, auch die erfolgreichsten Menschen, auch die professionellsten Menschen aller Zeiten. Erstens waren sie nicht schon immer so. Die Professionalität, die Routine, die führt natürlich auch dazu, dass die Fehleranfälligkeit sinkt, ja. Nicht immer, aber ist auch ein Faktor. Und dann hat man zum Beispiel ein Riesenteam, was deine Sachen Korrektur liest, ja. Das ist aber was anderes, als wenn du das zum Beispiel so machst, dass du agil bleiben möchtest, dass du das noch nebenbei machst mit deinen Kindern und so weiter und so fort. Also, dass man sich auch bewusst macht, wo steht man selber und wo stehen die Menschen, mit denen man sich vergleicht. Denn Vergleicheritis ist auch nochmal so eine Quelle von der Aktivierung von Impostor-Syndrom, ja. Also ist das auch eine Stellschraube, sich dabei zu ertappen, vergleiche ich mich gerade und ist dieser Vergleich überhaupt gerechtfertigt? Macht da überhaupt Sinn? Vergleiche ich zum Beispiel die Qualität meiner Arbeit, da sind jetzt zum Beispiel zwei Tippfehler drin, mit der Qualität der Arbeit von einer Marktbegleiterin, die ein Riesenteam hat und alles so dreimal checkt vielleicht. Also das ist ein unsinniger Vergleich, ne? Das heißt, ich habe einen Weg vor mir, auch sich das bewusst zu machen. Also wenn es um Glaubenssätze geht, einmal Perspektive wechseln, Gegenbeweise sich angucken und überhaupt sich auch zu fragen, ist das realistisch? Also einmal so einen Realitätscheck machen. Hört sich banal an, aber es ist wirklich so. Ist das realistisch? Oder würde es ein Leben, überspitzt, ein Leben lang dauern, bis ich diesen perfekten Zustand erreicht habe? Aber dann ist auch mein Leben schon rum, so nach dem Motto, ich habe dann nichts gemacht. Und dann die bewusste Entscheidung zu treffen, okay, habe irgendwann gesagt, weißt du was? 80-20. Kennst du diese Regel, Nicke?
Ja, 100% arbeite ich jetzt auch nach. Am Anfang wahnsinnig schwer gefallen, weil mein Glaubenssatz war, du musst hart arbeiten und es muss sich schwer anfühlen. damit du erfolgreich wirst. Das war tatsächlich immer in meinem Kopf drin, ne? Meine Mutter hat neulich erst gesagt, du Nike, sie alleinerziehend hat sie mich auf die Welt, also großgezogen. Meine Eltern haben sich mit 3 Jahren getrennt. Sie waren nicht verheiratet. Und dann hatte ich sie gefragt, was bedeutet Arbeit für dich? Weil sie immer sagt, Nike, du arbeitest schon wieder so, machst wieder Überstunden, ne? Ich sag, was bedeutet Arbeit für dich? Und dann sagte ich, du bist damals ja arbeiten gewesen, weil du mich hattest und du musstest uns ernähren. Sagt sie, ja, es war ein Kampf ums Überleben. Ne? Null Selbstbestimmung, Freude, Leidenschaft. Sie ist zur Arbeit gegangen, weil es ging ums Überleben bei ihr. Und das verkörpert sie. Noch bis heute, wenn sie mich arbeiten sieht, dann sage ich, kann mir das nicht vorstellen, aber du sagst ja immer, das macht dir so viel Spaß. Und ich habe daher diesen Glaubenssatz gehabt. Und erst vor 2 Jahren habe ich gemerkt, du bist am produktivsten, wenn du mal nicht arbeitest. Dann entstehen Geistesblitze, die dein Unternehmen was verändern. Aber nur, also da hättest du so viele Stunden arbeiten können und wärst nicht da, wo du mit 2 Wochen Urlaub hingekommen wärst.
Ja, das glaube ich dir, weil das Nervensystem runterkommt und wir sind ja kreativ, wenn wir in einer, ich sag mal so, entspannten Lage sind, ja. Natürlich wird man auch kreativ in Situationen, wo es ums Überleben geht, aber da willst du dich ja jetzt nicht nonstop reinbringen, nur damit du kreativ wirst, sondern du hast ja auch die Möglichkeit, entspannt kreativ zu werden.
Ist ein
Insofern
anderer Flow,
finde ich
ist ein anderer
das.
energetischer Flow auf alle Fälle, wenn du es machst, weil du wirklich dich verbindest mit deinem, was du, mit deiner Intuition, was du gern machen willst, oder ob du es machst, weil in dir ein Kampf steckt und du musst es, dann agierst du aus dem Mangel, aus der Angst, und das ist meistens nicht mehr so authentisch, als wenn du es aus dem Flow heraus kreierst. Und deswegen habe ich immer gedacht, so gerade Texte schreiben, all das, was mir nicht so liegt, mache ich, wenn ich im Flow bin, wenn ich spazieren gehe, dann nehme ich es auf, sodass mir die geilen Ideen bloß nicht abhanden kommen, weil wenn ich mich hinsetze und sage, jetzt schreibe ich was, dann sitze ich da und ich habe in 2 Stunden nichts produziert, weißt du? Das
Das
ist beim
stimmt, ja.
Autofahren, beim Kinder wegbringen. Ich sage, halt mal ganz kurz, stopp. Ich hole mal kurz einen Zettel, ich muss diesen einen Satz aufschreiben.
Verstehe ich sehr gut. Genauso ist das. An den Glaubenssätzen arbeiten, die eigenen Gedankenmuster hinterfragen. Überhaupt das Thema Glaubenssatzarbeit ist eine große Stellschraube, wenn es um Impostorphänomen geht.
Das habe ich jetzt auf Instagram gesehen, und das Thema Mindset wird ja auf Instagram jetzt immer mehr diskutiert, und viele wissen auch, Mindset ist ja so riesig groß, ne? Bewusstseinsarbeit, was gibt es jetzt? Dann kann man in Energie noch eintauchen. Und da gibt es jetzt Leute, die natürlich genau mit diesem Pain rausgehen und sagen, ich habe eine Technik erfunden, mit der du deine Klienten und dich innerhalb von 90 Minuten alle Glaubenssätze löst. Was hältst du davon, von diesem Marketing?
Also ich halte generell nichts von einem Marketing, was zu viele Versprechen macht. Vor allem bei Sachen, wo der Anbieter nicht die Kontrolle über alles hat. Also ich kann dir etwas anbieten, aber wie das auf dein System wirkt, das kann ich nicht kontrollieren, ja. Ergo kann ich dir auch keine Garantie dafür geben, was das Ergebnis bei dir sein wird. Ich kann dir eine Garantie dafür geben, was ich liefern werde, was ich dir vermitteln werde. Also alles, was in meiner Macht steht. Also bin ich sehr vorsichtig damit bei solchen Sachen. Dann, wenn es jetzt inhaltlich um das Thema Glaubenssätze geht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Schnellschüsse nicht viel bringen. In Klammern, es gibt eine Technik, mit der ich mich selber nicht auskenne. Aber ich habe gehört, dass sie krass ist. Und zwar innerhalb einer kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, EMDR.
Kenne
Ich
ich.
habe, kennst du, also ich habe
Ja.
selber keine Erfahrung damit gemacht, aber ich habe einen Menschen kennengelernt, von dem ich sagen würde, er war vertrauenswürdig. Also eine Frau, die vertrauenswürdig ist. Und sie hat gesagt, dass sie also starke Sehprobleme hatte und dass durch EMDR die plötzlich weg sind. Also sie wäre fast blind geworden. Ja? Das in Klammern. Okay? Also ich kenne mich nicht mit allem aus, aber tendenziell bin ich der Meinung, dass limitierende Glaubenssätze, weil sie durch Erfahrungen entstanden sind, also in Interaktion in der Regel mit unseren Bezugspersonen und unserem Umfeld über eine längere Zeit, weil das so ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass es etwas länger braucht, bis sie sich wieder zurückbilden, beziehungsweise durch empowernde, positive ersetzt werden, weil wir ja neue Erfahrungen machen müssen oder sammeln müssen, also Referenzerfahrungen, die einem neuen empowernden Glaubenssatz entsprechen. Ja, das heißt, es ist nicht damit getan, dass ich einen limitierenden Glaubenssatz auflöse und merke, oh, okay, der macht keinen Sinn. Ah ja, stimmt, ich bin bereit, es aufzulösen. Okay, das war's jetzt. So ist es ja nicht, ne? Es geht ja dann weiter. Was möchte ich stattdessen glauben? Ich möchte von mir das Gefühl haben, ich bin liebenswert oder ich bin kompetent. Machen wir es etwas einfacher. Ich bin kompetent, ja? Oder ich bin durchhaltevermögend, whatever. Dann musst du natürlich, und da kommt es auch wieder auf die Formulierung an, es muss etwas sein, was man glauben kann. Deswegen heißt es ja auch Glaubenssatz. Wenn es zu krass ist und man sagt, irgendwie kann ich das nicht glauben, dann hat man nicht die richtige Formulierung gefunden, ne? Das muss man auch mal beachten. Und dann geht man los mit dem neuen Glaubenssatz, der konstruktiv ist, der positiv ist, und darf Erfahrungen kreieren, die damit im Einklang stehen. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis er dann etabliert ist. So funktioniert ja auch unser Gehirn. Es braucht neue Nervenverknüpfungen, neue Verschaltungen im Gehirn. Ansonsten, ich sage immer, du musst dir das so vorstellen, ein limitierender Glaubenssatz hat jahrelang Zeit, sich so Autobahnen zu bauen in unserem Gehirn. Das sind so vierspurige Autobahnen. Puff, da kommst du so, ne? Etwas passiert und zack, der Glaubenssatz ist sofort da. Und im Vergleich dazu, wenn du einen empowernden Glaubenssatz etablieren möchtest, hast du so eine Riesenbaustelle. Da hast du aber zuerst Bauarbeiter, die da rummachen müssen und etwas aufbauen müssen. Das dauert, ja. Also darf man nicht erwarten, dass es schnell funktioniert. Aber weil ich ja weiß, dass Menschen immer nach schnellen Lösungen suchen, was ich auch verstehe, es ist ein menschliches Bedürfnis, ja. Kann es sein, dass wir anfällig werden für solche Werbeversprechen, die dann nicht in Erfüllung gehen, wo wir dann enttäuscht sind und dann heißt es, Coaching ist blöd, dann heißt es, Glaubenssatzauflösung funktioniert nicht und dies und das. Da würde ich sagen, wir dürfen unsere Erwartungen reflektieren und ausgehend davon Entscheidungen treffen. Das ist so meine Vorgehensweise.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal genauso angesprochen hast, weil ich sehe das genauso wie du auch. Das ist Training und ein Glaubenssatz endgültig wegzubekommen, braucht Zeit, aber auch dann muss ein Bewusstsein, er darf irgendwann in bestimmten Situationen, kann es nochmal sein, dass er wieder hochkommt.
Ja,
Das
genau
heißt, und
so.
es ist okay, und es entstehen auch wieder neue Glaubenssätze, die man vielleicht in dem Moment so noch nicht wahrgenommen hat, weil wenn man sich persönlich ja weiterentwickelt, hat man ja plötzlich mit ganz anderen Themen zu tun, auf einem ganz anderen Level,
Ja.
wo man auch wieder neue Glaubenssätze realisiert, die gar nicht präsent sein konnten, weil man sich in solchen Ebenen, Sphären ja vorher gar nicht
Ach
reingewagt
so,
hat.
es
Das
ist so
heißt, man
schön,
muss
dass du das
Spaß
sagst.
dran finden. Ja.
Mega, dass du das sagst. Es ist ja mit dem Imposterphänomen auch so. Es ist insbesondere immer dann plötzlich aktiv. Das ist ja ein Gedankenmuster, der aktiv wird plötzlich. Auch wenn man es bearbeitet und es einem bewusst ist, ja. Insbesondere dann taucht es wieder auf, wenn wir in Umbruchphasen sind. Wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, so eine berufliche Umorientierung vornehmen. Wenn wir plötzlich etwas machen, was wir vorher nicht gemacht haben oder etwas, was außerhalb unserer Komfortzone liegt. Etwas, was so völlig neu ist für uns. Da kommen diese Glaubenssätze, die natürlich auch das Imposterphänomen befeuern. Hoch wie, ah, ich schaffe es nicht, ah, ich bin nicht kompetent genug. Das hat einfach mit der Unsicherheit zu tun, die uns bevorsteht. Aber es hat nichts zu tun mit unserem eigentlichen Wesen, weißt du?
Ja,
So, das muss man auch auf dem
das kann ich
Schirm
auch verstehen.
haben.
Also das erlebe ich bei meinen Frauen ja in der Ausbildung auch, dass die, wenn die in den Bereich Selbstständigkeit reingehen wollen, ja, oder plötzlich irgendwelche krassen Schritte gewagt haben, weil sie einfach wissen, ey, das ist notwendig, damit ich, ne, XY erreiche. Danach fangen sie an zu rudern oder, ne, sagen, oh, war es jetzt doch das Richtige? Oder fangen an, dass Selbstzweifel kommen, obwohl es vorher alles richtig cool war und alles gut lief. Und da wird man halt immer wieder überprüft, ja, ist es wirklich, ne, also das sind ständig Challenges, die man hat. Und dass man sich wieder neu justieren darf vom Kopf
Genauso.
her, die neue Situation. Und das tut weh. Das nennt man dann ja Wachstumsschmerz, ne? Habe ich lernen dürfen.
So ist das, so ist das. Und wenn man jemand ist, der gerne wächst, zu dieser Gruppe von Mensch gehöre ich auch. Ich wachse sehr gerne, ich lerne sehr gerne. Und das heißt, ich habe ständig, also nicht ständig, aber immer mal wieder Wachstumsschmerzen. Und in Verbindung damit, was du sagst, so dieses so von wegen taucht plötzlich auf, beziehungsweise wenn man vor Umbruchphasen steht oder sich außerhalb der Komfortzone bewegen möchte, da muss ich nochmal auf das zurückkommen von auf diese Doku von Lady Gaga. Sie hat ja im Madison Square Garden die Aufführung gehabt. Das ist einer der krassesten Veranstaltungsorte, ja, ausgebucht. Und sie ist backstage und sagt, oh Gott, ich komme mir vor wie eine Versagerin und so weiter und so fort. Das hat aber mit dem Druck auch zu tun, der in dem Moment entsteht, ja. Das war das ist ihr Traum gewesen und plötzlich ist der Traum da und du denkst, oh mein Gott, das ist ein Riesendruck, ja. Das heißt also, das Imposter-Phänomen wird auch dann immer wieder aktiv, wenn wir zu viel Druck aufbauen und innerlich das Gefühl bekommen, oh okay, so nach dem Motto, ich werde es nicht schaffen, ja. Deswegen dürfen wir auch schauen, immer wie viel Druck wir auf den Diamanten ausüben, ja. Die Dosis macht das Gift.
Ja, das war mega, Sol. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für den wertvollen Input. Du hast es ja
Gerne.
vorhin schon auch erwähnt. Also diejenigen, die jetzt sagen, boah, das hat mich richtig getroffen, ich will noch mehr darüber erfahren. Ich werde euch natürlich unter diesem Video dann einmal Sols Masterclass verlinken. Da wird sie dann auch noch mal richtig auf das Thema tiefer eingehen können. Ich glaube, ich habe gesehen, du hast da auch einen Bonus noch mit dabei, ne? Wenn man sich die Masterclass holt, dann kriegt man irgendwie noch Coaching-Fragen, relativ
Genau.
gute, ne?
Ja. Werde ich
Die
alles
man
dir
in
als Info zur Verfügung stellen für deine Community. Da
Super
könnt ihr
cool.
beruhigt euch das angucken.
Mega. Vielen, vielen, vielen Dank, Sol. Hast du sonst noch eine letzte Botschaft, die du sonst den Zuhörern geben möchtest, bevor wir das jetzt hier beenden?
Eine letzte Botschaft oder meine letzte Botschaft ist, und das ist etwas, was ich generell in meiner Arbeit immer wieder sage, wir sind zu viel mehr imstande, als wir glauben. Und wir dürfen uns auf diese Reise begeben und Schicht für Schicht diese Ängste oder limitierenden Glaubenssätze, die uns klein halten, entfernen. Das heißt, es ist ein Prozess, ja? Und die Frauen oder diejenigen, die sich das Ganze jetzt anhören, dürfen einen realistischen Anspruch an ihre eigene Entwicklung haben und sich Zeit geben und den Raum geben, wirklich zu wachsen und nicht aufgeben, falls es an einer Stelle nicht so gut funktioniert oder nicht sofort funktioniert. Bitte immer schön dranbleiben und weitermachen. Also Luft holen und dann weitermachen. Das ist meine Botschaft.
Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für den Raum, den du mir gegeben hast.